Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
90 plus on air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
Moin zurück bei 90 plus on air hier auf meinsportradio.de und natürlich auch auf 90plus.de. Unser Thema in dieser Woche oder bei diesem Podcast ist der Rückblick unseres neuen Formates Matchday. Wie können unsere Fragen beantwortet werden? Wie haben sich unsere Redakteure, Experten geschlagen in ihren Prognosen? Und da begrüße ich natürlich dann auch bei mir den Manu Behlert. Moin Manu.
Servus.
Und den Christoph Albers. Moin Christoph, ihr habt euch ja in der vergangenen Woche dem Ganzen gestellt.
Ja, das kann man so sagen. Wir gucken mal, was draus wird.
Genau, ich würde sagen, wir reden gar nicht lange drumherum, sondern starten mit der Serie A. Freitag 20.45 Uhr war es Neapel gegen Juventus und eingeteilt ist dafür Manu. Bedeutet der Heimsieg für Neapel den Machtwechsel in der Serie A, war die Frage, Manu. Und konnte die gut beantwortet werden, deiner Meinung nach?
Gut, nämlich, dass es keinen Machtwechsel gibt. Neapel hat das Spiel zu Hause 1-0 verloren. Es war so die Frage, ob Neapel, nachdem sie jetzt wirklich in der Saison extrem konstant gespielt haben, ob sie tatsächlich dann den Abstand auf 7 Punkte vergrößern können, ob sie sich absetzen können, ob sie dann auch einfach mal ein Zeichen setzen können, wenn sie so ein Spitzenspiel gewinnen. Aber das ist nicht gelungen. Juve hat das extrem klug gespielt, hat es so gespielt, wie sie in Spitzenspielen unter Allegri ganz häufig auftreten. Sofort hat Neapel versucht, mit ihrem kontrollierten Ballbesitzspiel Akzente nach vorne zu setzen, aber Juve hat das gut unterbunden, hat Nadelstiche gesetzt und hat dann auch ein herausragendes Kontertor erzielt als Higuain. Da hat Douglas Costa den Ball sehr gut verarbeitet, hat im Mittelfeld auf die Baller gespielt, der lief dann durch das Mittelfeld und hat gewartet, bis Higuain in Position war, hat dann perfekt angespielt und der hat dann eiskalt verwandelt. Ist extrem bitter, wenn man viel Ballbesitz hat, der Gegner sehr defensiv steht und das sehr gut macht, wenn man dann Juve ist jetzt wieder bis auf einen Punkt ran, hat sich cleverer gezeigt, hat sich erfahrener gezeigt, hat auch noch mein Inter verloren, sodass der Titelkampf jetzt wieder komplett spannend ist, ein 3- oder 4-Kampf draus wird und man nicht davon sprechen kann, dass es einen Machtwechsel gibt, der ohnehin wahrscheinlich erstmal nur punktuell gewesen wäre, aber es wäre ein Zeichen gewesen, wenn Neapel zum jetzigen Zeitpunkt 7 Punkte vor Juventus ist, das ist ihnen überhaupt nicht gelungen und die alte Dame hat zurückgeschlagen.
Ja, vielleicht einfach auch ein Stück Nervosität und Juventus mit der ganzen Erfahrung und den Meistertiteln aus den vergangenen Jahren dann nicht vorbeigezogen, aber rangekommen. Zweites Spiel und da möchte ich euch beide ins Boot holen, Manu und Christoph, das ist Premier League. Wir switchen also von Italien nach England, Samstag 18:30 Uhr, Arsenal gegen Manchester United. Und die Frage, die wir uns in der vergangenen Woche gestellt haben, immer noch das Spiel, also die Betonung wirklich auf dem das Spiel in der Premier League. Die Frage, Christoph, können wir eigentlich auch nach dem 1:3 nicht ganz beantworten, ne?
Nein, das kann man sicherlich nicht. Ich glaube, da wird auch die nächste Woche sehr aufschlussreich sein, wenn die beiden Manchester-Teams aufeinandertreffen. Aber würde ich sagen, dass es ein sehr interessantes Spiel war und nach wie vor ein sehr attraktives Spiel auch. Und ich denke mal, das war auch beste Werbung für die Liga, die eigentlich auch gar keine Werbung mehr braucht. Und von daher kann man auf jeden Fall sagen, dass es immer noch ein absolutes Top-Spiel ist. Das Spiel an sich war ja auch durchaus aufschlussreich und am Ende des Tages ja auch ein Sieg der Effizienz von Manchester United.
Hältst du dem vielleicht entgegen, Manu, und sagst, es ist das Spiel in der Premier League?
Das ist natürlich aufgrund der Tradition beider Teams immer noch ein Aushängeschild in der Premier League. Ob das jetzt von der Qualität her das beste Spiel ist, das kann man wie das dann beantworten, wenn man die anderen Top-Spiele, vor allem Man City gegen Manchester United, nächste Woche gesehen hat. Aber es ist schon eines, das gerade medial noch mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht, weil einfach so viele Geschichten in der Vergangenheit zwischen diesen beiden gefallen sind. Da gibt es ohne Ende Stories und auch dieses Spiel hat wieder einiges geboten, dass Manchester jetzt defensiv stark steht und dass sie den Bus vorm Tor parken. Aber es war unfassbar, wie viele Chancen Arsenal nach dem 0:2 hatte, die teilweise auch absurd vergeben wurden, wo sie mit 5-6 Mann im 16er standen und sich fast gegenseitig über den Haufen geschossen haben, anstatt das Tor zu machen. David De Gea hat auch unfassbar gut gehalten. Das ist auch so eine Figur, die in diesem Spiel herausgestochen ist. Nach dem 1:2 keimte dann natürlich wieder Hoffnung auf. Und dann lief Arsenal erneut in den Konter und hat sich das 1:3 einschenken lassen. Und als man dann dachte, Manchester United ist komplett durch, holt sich Paul Pogba noch die rote Karte ab. Und dann hätte es kurz drauf noch einen Elfmeter für Arsenal gegeben, der nicht gegeben wurde. Also Das Spiel hatte eigentlich im Prinzip fast alle Geschichten, die so ein Klassiker benötigt, wenn jetzt am Ende kurz vor Schluss noch das 2-3 gefallen wäre und dann nochmal eine Druckperiode entfacht worden wäre, dann hätte das wirklich alles gehabt. Also auf jeden Fall ist es immer noch eines der elektrisierendsten Duelle in der Premier League, das kann man so feststellen.
Emotionen, die waren da auf jeden Fall drin und die waren sicherlich auch im Vorfeld in der Super League drin, nämlich Samstag 17:30 Beşiktaş Istanbul gegen Galatasaray Istanbul. Christoph, es ist natürlich, ja, bleiben wir bei dieser Formulierung, das Spiel in der Türkei. Und wie hast du es gesehen? Ich meine, 3-0, ganz schön hart für Galatasaray, die damit wieder Boden verloren haben.
Ja, auf jeden Fall, das kann man so sagen. Galatasaray hat es mal wieder nicht geschafft, in einem Topspiel an die guten Ergebnisse gegen die vermeintlich kleinen Teams anzuknüpfen. Wir haben es jetzt in den vergangenen Wochen schon gesehen. Gegen Fenerbahce hat es nur zum 0-0 gereicht. Gegen den jetzigen Tabellenführer Başakşehir hier gab es sogar ein 1-5 und jetzt wieder 0-3. Also gegen die großen Teams tut sich Galatasaray sehr, sehr schwer. Und Beşiktaş hat mal wieder das genutzt, was sie einfach in der Saison allen anderen voraus haben, und das ist auch die individuelle Klasse. Wie gesagt, die Tore, wenn man sich auch mal die Torschützen anguckt, unter anderem Cenk Tosun und Alvaro Negredo, sind nach wie vor, oder gerade Tosun ist sehr, sehr gut drauf, hat auch in der Champions League bewiesen, dass er wirklich auch die Klasse hat, international zu treffen, und Alvaro Negredo ist natürlich auch schon lange dabei, ist bekannt und auch er trifft. Und da muss man einfach mal sagen, dass vielleicht auch Erfahrung und individuelle Klasse einfach so klar für Beşiktaş sprechen, dass es im Endeffekt auch, ja, im Vorfeld haben wir das ja auch schon gesagt, relativ klar war, dass das Spiel gewinnt.
Dann kann man auf jeden Fall.
Genau, da kann ich auch noch was zu ergänzen. Gerne. Ich denke, wie wir schon im Vorfeld angesprochen haben, dass Beşiktaş einfach zeigen wollte, dass sie der Herr im Haus sind, dass sie der Chef noch in der Türkei sind. Und bei Galatasaray ist ja tatsächlich die Frage gewesen, dass jetzt die internationale Abstinenz dazu führt, dass sie in der Liga ganz oben sind. Sie stehen natürlich noch Platz 2 mit nur einem Punkt Rückstand, aber ich denke, dass es nicht hilft, wenn du jede Woche frei hast unter der Woche und dann die Kleinen schlägst, wenn du in den Duellen mit den Großen einfach wirklich fast chancenlos bist. Da muss auf jeden Fall noch eine Steigerung kommen.
Nicht nur eine Steigerung vielleicht, sondern auch ein Umbruch im Team. Muss das da mal ein bisschen angepasst werden? Also die Altersstrukturen gehen ja schon weit auseinander.
Ja, man muss ja mal sagen, dass beide Teams ja auch im Sommer sehr, sehr viel getan haben und auch Galatasaray hat sich ja auch gut verstärkt. Nicht zuletzt war für Timmy Gomis, der auch Top-Torjäger der Liga ist und ja auch ein sehr, sehr erfahrener Mann ist. Und auch andere Spieler wurden ja auch verpflichtet mit viel Erfahrung. Siehe jetzt Mariano oder siehe auch Mike als Innenverteidiger, Nigel de Jong ist in der Mannschaft, Fernando ist in der Mannschaft. Also da sind auch schon viele erfahrene Spieler. Von daher ist, glaube ich, da vielleicht eher auch so ein bisschen die Frage der Balance entscheidend, die sich Teams nicht so sehr auswirkt wie gegen Beşiktaş oder Fenerbahce oder Başakşehir.
Kommen wir in die Bundesliga, Manu. Bayern 04 Leverkusen gegen Borussia Dortmund war das Spiel, was wir rausgepickt haben. Und natürlich stand über allen dieser Stern mit Peter Bosch. Feierabend für Bosch nach erneuter Niederlage war die Frage, die wir uns gestellt haben. Nein, lautet die Antwort, denn Zorc hat sich trotz des 1:1 nach dem Spiel an ihm geklammert. Manu, ist das, weil eine Alternative fehlt, oder ist das wirklich Glaube an den Niederländer?
Ich glaube, es ist so ein bisschen beides. Natürlich fehlt im Moment eine Alternative und ich glaube auch nicht, dass es während den ganzen englischen Wochen, die jetzt stattfinden, eine Umgebung ist, wo man einen neuen Trainer gut integrieren kann. Ich denke, dass der BVB schon die Augen offen hält, um eventuell im Winter etwas zu tun auf dem Trainermarkt, aber wir haben auch schon vor dem Spiel gesagt, dass da schon wirklich ganz viel passieren muss, damit Bosch nach dieser Niederlage, also wenn es eine hohe Niederlage gegeben hätte, damit er angezählt wird. So gab es ein 1:1 mit Phasen, die ganz gut liefen, aber das es gab sehr viele individuelle Fehler wieder, die Abwehrleistung war ausbaufähig. Birki hat diesmal wirklich gezeigt, zu welchen Landleistungen er fähig ist. Das Lazarett hat sich natürlich jetzt auch nochmal vergrößert, was die ganze Sache noch schwieriger macht. Jetzt fehlen Philipp und Castro. Beide Diagnosen sind noch nicht da. Bei Castro wird hier von Bänderriss ausgegangen, bei Maximilian Philipp soll es noch schlimmer sein. Dortmund ist jetzt das einzige Team, glaube ich, mit dem 1. FC Köln, das in den letzten 5 oder 6 Bundesligaspielen nicht. Das zeigt schon auch, dass der Trend wirklich miserabel ist, aber der Punkt und die 3-4 Chancen, die man sich gerade hinten raus noch herausgespielt hat, zeigen zumindest, dass die Mannschaft intakt ist, dass die Mannschaft auch nach vorne spielen will und dass hilft vielleicht unter der Woche jetzt, dass Peter Bosz nicht nur das Thema ist. Vor allem steht jetzt das Champions-League-Spiel gegen Real Madrid auf dem Plan. Natürlich ist das auch ein Spiel, wo du schnell dann mal unten, wie wir gleich noch ansprechen werden, ist Real Madrid jetzt auch nicht gerade in der Gala-Verfassung. Also Bosz muss Lösungen finden, muss irgendwie versuchen, die Mannschaft mental zu stabilisieren. Hat er vor dem Leverkusen-Spiel gesagt, dass der BVB ein Erfolgserlebnis braucht, damit der Schalter wieder umgelegt werden kann. Ich glaube, so einfach ist es nicht, aber natürlich ist ein Sieg, egal wann er jetzt dann auch stattfindet, und man, es wird jetzt mit Sicherheit nicht einfach bis zur Winterpause, aber wenn da noch in was mitgenommen wird oder in der Bundesliga gewonnen wird, dann kann das zumindest wieder ein Schritt nach vorne sein.
Christoph, ich wollte dich noch mal kurz reinholen zum BVB. Auch wenn man natürlich außen steht, das nur von außen betrachten kann, aber wie ist denn sowas möglich, dass eine Mannschaft, die so furios in die Saison gestartet ist, wie Dortmund unter Bosz, natürlich hat er auch viel kaschiert. Ich glaube, Manu hat es mal im Podcast angesprochen, dass das 6:1 gegen Gladbach keinesfalls so überragend war, nur dass die Chancen genutzt wurden. Dass sie jetzt so dastehen mit solchen Diskussionen und ja schlechten Ergebnissen.
Ja, das ist sicherlich keine einfache Frage, aber ein Ansatzpunkt ist auf jeden Fall, dass die anderen Bundesliga-Teams gelernt haben. Dortmund ja auch schon in den ersten Spielen ja sehr luftig verteidigt. Da hat es sich noch nicht so doll ausgewirkt und die Teams haben das jetzt besser erkannt, werden darauf vorbereitet und greifen dann genau diese Schwachstellen der Dortmunder Abwehr auch an. Und das ist ja auch so das Hauptproblem, was Bosz nicht in den Griff bekommt, dass die Defensive einfach nicht steht und dann mit ausbleibenden Erfolgserlebnissen wie beim BVB fehlt dann sicherlich auch der Glaube der Spieler so langsam oder zumindest in wirklich den entscheidenden Situationen, sodass sie dann auch nicht so beherzt an der Idee festhalten, die ja davon lebt, dass man auch hochpresst, den Ball schnell wiedererarbeitet und dafür braucht es eben diese absolute Überzeugung. Und ich glaube, dass es auch dann natürlich mit fehlendem Selbstvertrauen zu tun hat, aber am Ende ist es, glaube ich, einfach eine Mischung aus sehr, sehr vielen Aspekten. Aber auf jeden Fall würde ich meinen ersten Punkt, dass die anderen Bundesliga-Teams gelernt haben, damit umzugehen und besser darauf vorbereitet werden, dass das der entscheidende Punkt ist.
Christoph, wir bleiben bei dir und sind in Spanien. La Liga ist ja auch so ein bisschen dein Steckenpferd bei 90+, da hast du dann ein Auge drauf. Mehr natürlich mit dem Herzen beim FC Barcelona, aber jetzt musst du über Real Madrid reden und ich glaube, das könnte dir auch ein bisschen gefallen aktuell. Die haben nämlich in Bilbao nur 0:0 gespielt. Die Frage vergangene Woche war bei dir, wieso kommt Real nicht ins Rollen? Ausgerechnet jetzt im San Mamés, gib uns Auskunft. Wie lautet deine Antwort?
Ja gut, also im San Mamés sind sie ganz sicherlich nicht ins Rollen gekommen. 0:0 gegen ein relativ formschwaches Bilbao ist sicherlich nicht das, was sich Zidane und Co. vorgestellt haben. Auch spielerisch war der Auftritt jetzt sicherlich keine Glanzleistung. Bilbao hatte sogar etliche gute Möglichkeiten, auch selbst ein Tor zu erzielen. Zum Beispiel auch Adugis, der einmal knapp vorbeigerauscht ist. Da hätte es auch durchaus in die andere Richtung ausschlagen können. Und für Real Madrid wurde das Ganze natürlich dann noch gekrönt mit dem Platzverweis für Sergio Ramos, der sicherlich hart war, aber meiner Meinung nach auch durchaus berechtigt. Und von daher ist Real sicherlich nicht ins Rollen gekommen, weil auch das Offensivspiel wieder schwer zu wünschen übrig gelassen hat. Cristiano Ronaldo mal wieder ohne Tor, auch mit einigen unglücklichen Aktionen. Der hat sich den Ball gut angenommen und gut vorgelegt, aber dann doch auch wieder ziemlich doll verzogen. Und das häuft sich momentan und das zieht sich einfach durch die ganze Saison, dass es vorne nicht so klappt wie gewollt. Die Defensivschwächen zeigen sich dann als logische Folge daraus. Für Real ist es natürlich dann insofern auch besonders bitter, als dass Barcelona ja jetzt auch wieder Punkte hat liegen lassen beim 2:2 gegen Vigo und auch Valencia hat ja auch verloren gegen Getafe. Da hätte man wieder ein bisschen ranrücken können. Atletico hat es genutzt, Real nicht und so verschärft sich natürlich die Situation für die Königlichen. Von daher ist, was Manu auch angesprochen hat, das Spiel unter der Woche jetzt gegen Borussia Dortmund nicht nur eine Chance für den BVB, sondern auch eine Chance für Real Madrid, sich wieder kräftig Selbstvertrauen zu holen. Vor allem, weil Cristiano Ronaldo gerade in der Champions League bisher doch brillieren konnte und sich zumindest zu seinem Selbstvertrauen aufrechterhalten konnte.
Ja, und wie wir das in den vergangenen Tagen oder Wochen gesehen haben, vor allem in der Champions League hat der BVB da überhaupt kein Format. Also vielleicht die Chance sogar noch eher da für Real Madrid. Wir kommen zu unserem zweiten Aspekt, machen aber vorher ein kurzes Break vor den gewagten Prognosen hier bei 90plus on Air und meinsportradio.de.
Die Handball-WM der Frauen auf meinsportradio.de. Live. Das Viertelfinale der deutschen Frauen am 12. Dezember ab 17:25 Uhr. Im Web und in der App. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Zurück beim Matchday-Rückblick hier bei 90 Plus on Air auf meinsportradio.de. Wie können wir unsere Fragen beantworten, beziehungsweise wie konnten unsere Fragen beantwortet werden, die wir uns vor dem Matchday am vergangenen Fußballwochenende gestellt haben? Teil 2 steht an. Die gewagten Prognosen, mit denen wir uns ein bisschen weit aus dem Fenster lehnen, immer wieder. Aber vielleicht haben wir ja auch da ein paar Mal recht. Die ersten 3 gehen wir mal durch. Ob da was erfüllt wurde, Manu. Und wir beginnen in England. Ein natürlich interessantes Ding. City und United dieses Jahr wieder im Meisterschaftskampf. Da werden Erinnerungen an 2012, 2013 wach. Ne? Noch ganz so emotional ist es nicht, denn City hat einen Rekord aufgestellt. 43 Punkte nach diesen Spielen. Das hatte noch kein Team in der Premier League. Und wir haben gesagt, der Rückstand von United auf City beträgt nach dem Spieltag mindestens 10 Punkte. Ist jetzt aber falsch, Manu. Warum?
Genau, da hat der Kollege Merck bei seinem Manchester United doch ein bisschen zu pessimistisch prognostiziert. Der hatte gedacht, dass sie in London nicht gewinnen können. Manchester City hat sich an diesem Wochenende ziemlich schwer getan, natürlich auch im Hinblick auf das Derby den einen oder anderen Spieler geschont, der gelb vorbelastet ist, werden jetzt auch unter der Woche in der Champions League ein bisschen schonen, lagen dann zurück gegen West Ham, hat dann noch nicht Otamendi das 1-1 gemacht, kurz vor Schluss durch ein spätes Tor von David Silva das Spiel noch gewonnen. Im Endeffekt einfach einen Pflichtsieg eingefahren. Aber Manchester United gewann das Duell gegen Arsenal mit 3-1, wie wir eben schon angesprochen haben, sodass der Rückstand weiterhin 8 Punkte beträgt. Dementsprechend war die Prognose falsch. Aber natürlich ist das für die Meisterschaft umso spannender, denn im direkten Duell kann der Vorsprung von City jetzt auf 5 Zähler schrumpfen, wenn United im Old Trafford gewinnt. Und, da sind die Vorzeichen aber auch nicht überragend, denn die eben angesprochene rote Karte von Paul Pogba wird natürlich auch eine Rolle spielen.
Jo, das stimmt. Christoph, Frage, Meisterschaftskampf, also City, ja, tat sich schwer, aber die rollen dadurch die Liga auch in der Champions League richtig gut dabei. Manchester United ist da schon auch stark, aber nicht so ganz konstant, sag ich mal, wie der große Rivale. Wie schätzt es ein, ist das ein Schicksalsspiel, das Derby? Wenn sie da verlieren oder nicht gewinnen, dann ist der Zug abgefahren oder ist das zu früh?
Also ich denke schon, dass es für United ein Schlüsselspiel sein wird. Wenn City jetzt wirklich auf den 11 Punkte davon zieht, wird es sehr, sehr schwer, sie noch einzuholen. Gerade weil City auch solche Spiele wie jetzt gegen West Ham dann am Ende des Tages immer für sich entscheidet. Und das zieht sich jetzt ja auch durch die vergangenen Wochen. Auch schon gegen Southampton war das so. Auch gegen Huddersfield, da hat man immer bewiesen, dass man auch genau solche engen Spiele eben gewinnt und, ja, wie der geneigte Fußballfan ja immer zu sagen pflegt, mit solchen Spielen wirst du Meister und da ist sicherlich auch was dran. Die Konstanz ist schon erschreckend und wenn man auch überlegt, was für eine Qualität noch in der Hinterhand steckt, muss man sicherlich sagen, dass 11 Punkte ja ein fast unanhörbarer Vorsprung sind. Ich bin da schon so weit, dass ich sage, dass es für United ein absolutes Schlüsselspiel sein wird.
So, Manu, jetzt feierst du eine absolute Premiere, denn du darfst verkünden, dass die erste gewagte Prognose hier in diesem Matchday-Format die richtige war, denn der FC Valencia patzt nach dem starken Remis gegen Barcelona diesmal in Getafe.
Genau, das ist diesmal auch unsere einzige Prognose, die richtig war. Also ich habe bis jetzt einen ganz guten Lauf, seit 3 von 3 bis jetzt in dieser Saison. Valencia nach dem starken Remis gegen Barca hatte ich mir vor dem Spieltag gedacht, dass man in Getafe durchaus patzen kann, weil Getafe ist eine Mannschaft, die durchaus dafür bekannt ist, gerade zu Hause für die großen Teams ein Stolperstein zu sein. Eigentlich sprach relativ früh alles für Valencia, nachdem Getafe Platzverweis erleiden musste, nach nicht mal einer halben Stunde. Aber Valencia tat sich schwer, hat nicht so kreativ, nicht so wuchtig gespielt wie in den letzten Spielen, hat auch die große Chance, an Barca ranzukommen, denn die haben ja nur 2-2 gegen Celta Vigo gespielt. Durch ein etwas glücklich zustande gekommen ist, also in der Entstehungsweise hat Getafe dann 1-0 gewonnen gegen Valencia, die konnten auch am Ende nicht mehr zulegen. Jetzt wird man wieder den Atem von Atletico, auch Real und Sevilla sind weiterhin in Reichweite, die gerade Real konnte ja mit dem 0-0 trotzdem einen Punkt gut machen. Dass man gegen 10 Mann in Getafe verliert, ist natürlich ärgerlich, aber das hatte sich schon vor dem Spiel gegen Barca angedeutet, als Valencia gegen die vermeintlich Kleinen zwar die Spiele gewonnen hat, aber immer ein bisschen zu viel zugelassen hat. Da auch teilweise das Matchglück einfach auf ihrer Seite hatte. Das haben sie jetzt nicht, aber ich denke, dass sie das jetzt auch nicht zu sehr aus der Bahn werfen sollte. Also ich bin immer noch davon überzeugt, dass Valencia eine Rolle spielen kann, wenn es am Ende um die Top 4 geht. Natürlich ist mit Sevilla jetzt auch wieder ein Kandidat dran, die auch in den letzten Jahren immer wieder europäisch gespielt haben und genau wissen, wie man sich so die Kräfte in so einer Saison einteilen muss. Dementsprechend kann das noch ein sehr interessanter Kampf hinter Barca werden. Und da Barca jetzt sich jetzt in den letzten Wochen auch wieder nicht nur überragend gezeigt hat, weiß man nicht, ob vielleicht die Meisterschaft sogar noch mal offen werden kann. Aber dafür muss auf jeden Fall Real eine Serie hinlegen. Und das, wie wir eben angesprochen haben, ist im Moment jetzt auch nicht unbedingt zu sehen.
Prognose Nummer 3. Christoph, dein HSV oder unser beider HSV. Hamburg gewinnt auch beim SC Freiburg, klar. Und dem nehme ich mal kurz vorweg, dass das natürlich nicht unbedingt grundlos in die Hose ging, aber 0-0 ging es aus und damit ist es in die Hose gegangen, zumindest die Prognose. Und ja, mehr wollte dieser HSV in Freiburg auch irgendwie nicht holen, oder welches Gefühl hattest du?
Ja, ich hatte ein sehr ähnliches Gefühl wie du. Ich habe mich vielleicht von dem 3-0 noch mal ein bisschen zu sehr mitreißen lassen.
Ich auch.
Ich dachte, dass gerade die Freiburger Defensive, die ja doch, wenn sie unter Druck gesetzt wird, ein bisschen wackelig ist, ein bisschen mehr in Bedrängnis gebracht werden kann, weil der HSV ja auch gerade zumindest in den letzten Heimspielen sehr, sehr gut ist im Offensivpressing und so auch Druck auf die Innenverteidiger erzeugen kann. Daran hatte man offenbar kein großes Interesse. Es ist sehr wenig gewesen, was der HSV nach vorne gemacht hat. Die Kritik von Matthias Sammer dürfte der allen auch mittlerweile geläufig sein. Bisschen zu populistisch, meiner Meinung nach. Aber es stimmt schon, der HSV hat sich ja sehr früh schon damit zufrieden gegeben. Die Freiburger haben insgesamt deutlich mehr versucht, allerdings auch glücklos. Am Ende des Tages steht so 0-0. Meine These ist falsch. Beide Teams kommen nicht so richtig voran, aber irgendwo ist der HSV dann doch so ein bisschen der Gewinner, weil er zumindest den SC Freiburg hinter sich behalten konnte.
Manu, Matthias Sammers Kritik, der HSV soll den Antrag stellen, ohne Ball zu spielen. Da gab es dann aus dem HSV-Lager schon Reaktionen, so wie, ist es scheißegal, was er sagt. Oder auch Uwe Seeler sagt, Sammer sollte eher ruhig sein. Klar, zwei verschiedene Seiten, die jetzt aufeinanderprallen. Wie siehst du es jetzt als objektiver? Christoph sagt, bisschen zu populistisch.
Ja, natürlich ist das ein bisschen populistisch, aber ich denke, das kann man als Experte, der bei Eurosport insgesamt in dem ganzen Team einen Riesenjob macht. Die Analysen sind fantastisch. Da darf man auch mal nach einem Spiel, wo man sich vielleicht ein bisschen mehr von versprochen hat, darf man auch mal ein bisschen über die Stränge schlagen. Also es ist jetzt ist ja nichts unglaublich Schlimmes, was er da jetzt gesagt hat. Es war tatsächlich so, dass der HSV unglaublich destruktiv gespielt hat. Gisdol war ja einigermaßen zufrieden. Hat gesagt, die Mannschaft hat sich reingehauen, hat alles in die Waagschale geworfen in den Zweikämpfen, hat dann eben zu Null gespielt. Man muss dann natürlich auch sagen, dass bis jetzt der SC Freiburg zu Hause halt auch nur ein Spiel verloren hat. Das war gegen Schalke und das war mit extrem viel Pech, wo sie zweimal Alu getroffen haben, die Freiburger. Also ist ein Punkt in Freiburg jetzt nicht per se schlecht. Aber natürlich, wie Christoph schon sagt, nach dem 3-0 gegen Hoffenheim hätte man sich vielleicht fußballerisch ein bisschen mehr vorgestellt. Zumal das da auch wirklich in der Offensive teilweise sehr, sehr flüssig wirkte. Und hier eben nicht. Dementsprechend kann ich schon verstehen, dass Sammer da ein bisschen von der Entwicklung, kaum enttäuscht war, aber ja. Das sollte jetzt die Hamburger auch nicht zu sehr beeinflussen.
Das unterschreibe ich sofort. Christoph, vielleicht noch ein Aspekt. Da gewinnt der HSV 3-0 überragend gegen Hoffenheim, will ich fast sagen. Dann gewinnt Hoffenheim am nächsten Spieltag jetzt 4-0 gegen Leipzig. Der HSV zeigt wieder einen eher schlechten Auftritt in Freiburg. Diese Liga ist doch nur noch verrückt. Oder sehe ich das nur so?
Nee, absolut. Man muss ja auch noch die anderen Spiele mal betrachten. Wolfsburg gewinnt 3-0 gegen Gladbach, was davor gegen Bayern gewonnen hat. Also ich muss sagen, spricht für die Liga, es ist sehr unterhaltsam, aber am Ende des Tages ist es gerade so, dass der FC Bayern sich dadurch ein bisschen absetzt. Der Rest der Liga ist aber dafür sehr, sehr spannend und auch ich meine, alle möglichen Teams, zum Beispiel auch jetzt Frankfurt, was noch gegen Hertha gewonnen hat, machen sich so auch Hoffnung auf die europäischen Plätze und das ist ja auch im Prinzip sehr, sehr spannend. Nur unten ist Köln dann so ein bisschen abgeschlagen, aber auch da könnte sich noch einiges entwickeln. Also diese Saison macht mal wieder ziemlich Hoffnung auf einen ziemlich spannenden Kampf um die Plätze am Ende.
Abschlussfrage an Manu, wenn der Christoph gerade schon den FC Bayern thematisiert. Vertragsverlängerung Jupp Heynckes, der sagt ja, geht nicht und er hat auch noch nichts unterschrieben, weil er aktuell keine Zeit hat. Ne? Ist ganz schön busy, der Jupp Heynckes da. Gewagte Prognose, wenn wir dabei sind, vielleicht von dir verlängerter?
Nein, auf gar keinen Fall. Das Thema wurde jetzt aber schon oft durchgekaut. Ich denke, man sollte ihn einfach mal in Ruhe lassen. Da hat Uli Hoeneß ein bisschen zu euphorisch geklungen nach der Jahreshauptversammlung. Vielleicht noch etwas beschwingt von den fröhlichen Reden. Das hat ja Heynckes danach klargestellt, das hat Rummenigge klargestellt. Und jetzt hat ja Salihamidžić ebenfalls gesagt, dass Ende Januar, Anfang Februar was bekannt gegeben wird. Und ja, ich denke, da sind sie schon was anderem auf der Spur als Jupp Heynckes, der sich ja auch geäußert hat und gesagt hat, hat die Familie jetzt nicht da. Wenn er nach Hause kommt, quasi von der Arbeit in München, ist er alleine. Und der ist jetzt auch in einem Alter, wo man nicht unbedingt dann nochmal in der ganzen neuen Saison im Sommer die Reise, wo auch immer es wieder hingeht, einmal um die halbe Welt, dann nochmal eine komplette Saison mit Spielen im Dreitagesrhythmus. Ich denke, das ist der Gesundheit auch nicht zuträglich. Diese eine Saison hier, das sollte er hinbekommen. Er fühlt sich ja auch fit genug. Aber ich denke, danach ist dann Zeit, dass er seinen wohlverdienten Ruhestand genießt.
Das ist doch ein wunderbares Schlusswort, denn auch diese Folge hat jetzt ihren Ruhestand erreicht. Danke euch beiden, Christoph und Manu, für den Matchday-Rückblick zum Spieltag des vergangenen Wochenendes. Und euch, ja, viel Spaß mit der Folge. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Macht's gut und ja, dann auch noch viel Spaß mit der Champions League diese Woche.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder NoSports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und NoSports. Plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.